Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Herzlich willkommen zum Torres Tea Time Special zur anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar. Und jetzt sitzt mir Güde Jensen von der FDP gegenüber. Liebe Güde, schönen guten Morgen. Danke, dass du dir das einrichten konntest.
Hallo Tore, guten Morgen, sehr gerne.
Ich glaube, einrichten können und einrichten wollen ist hier ein Unterschied. Eigentlich kannst du es, glaube ich, nicht einrichten, weil da ist gerade richtig was los bei euch, ne?
Das stimmt. Und trotzdem kann man sich das einrichten, weil ja auch das Gespräch mit der Öffentlichkeit über die diversen Formate, die es gibt. Und Podcasting ist ja eines. Das gehört genauso dazu wie Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen und der klassische Wahlkampf, wie man ihn kennt. Also alles gut.
Warum war das denn so eine wilde Woche, so ein interessantes, in Anführungszeichen, Wochenende für dich, weil eigentlich hattet ihr doch gar nicht so viel direkt damit zu tun. Das war ja ein CDU-Antrag, der gestellt wurde, der kategorisch von SPD und Grünen abgelehnt wurde. AfD spielte noch eine Rolle mit. Warum war das für dich so dramatisch?
Also ich bin ja auch Mitglied im Bundestag. Dadurch würde ich sagen, betraf es in dieser Woche alle Mitglieder des Deutschen Bundestages. Zumal es die letzte vollständige Woche, eine vollständige Sitzungswoche vor den Bundestagswahlen war. Wir haben in der kommenden Woche noch zwei Tage, in denen Präsenzpflicht ist. Da gibt es nochmal eine Aussprache zur Lage der Republik, würde ich das jetzt mal nennen. Und in der vergangenen Woche gab es diverse Abstimmungen. Wir haben auch noch Gesetze gemeinsam beschlossen, also auch positive Dinge, die aber jetzt alle untergingen.
Ich glaube 25 Gesetze oder so, die noch beschlossen
Ich habe selber nicht
sind.
Gezählt, also echt viele, ich würde die aber nicht widersprechen.
Die man nicht mitbekommen hat, weil natürlich
leider,
das
muss man sagen.
Zustrombegrenzungsgesetz
ja.
Die Thematik nicht nur im Bundestag, sondern auch in ganz Deutschland bestimmt hat.
Ja, also natürlich war das, es waren mehrere Anträge, die ja am Mittwoch beraten wurden, unter anderem zwei der CDU-CSU-Fraktion, übrigens auch einer der FDP-Fraktion. Ich empfehle die Lektüre, da stehen gute Dinge drin, wie wir im Migrationsbereich Lösungen herbeiführen können. Die sind alle nicht kurzfristig einlösbar und wirkungsvoll, aber die würden mittelfristig auf jeden Fall wirken können. Zurück geht diese Woche oder die letzte Woche in der Debatte ja auf den bestialischen Anschlag eines eigentlich schon Ausreise-
Mal wieder
muss man sagen, eines rechtlich vollzugsfähigen Ausreise, oder wie sagt man denn das ordentlich? Der Mann sollte abgeschoben werden. So. Er war den Behörden bekannt und hat eine Kita-Gruppe mit einem Messer angegriffen. Mich interessiert nicht, wie lang die Klinge war, sondern dass er das gemacht hat und dass er eigentlich hätte schon lange abgeschoben werden müssen. Und ich glaube, was dort zusammenkommt und auch mit Blick auf die letzte Woche sind zweierlei Dinge. Einmal, dass solche Taten, die nicht nur Aschaffenburg als Stadt, wo das passierte, geschockt haben, sondern auch das Land in großen Teilen ja beschäftigt haben und geschockt haben. Und dann passiert etwas Irrationales. Und in der Politik versucht man immer, rationale, sachliche Entscheidungen zu treffen, die vorher ordentlich abgewogen sind. Aber die irrationale Angst oder das schwindende Sicherheitsgefühl ist etwas Irrationales und die Politik ist beauftragt, damit etwas Rationales dagegen zu setzen und die Balance dazwischen zu finden, die ist unglaublich schwierig und das, glaube ich, ist in der letzten Woche leider nicht gut gelungen.
Was ist nicht gut gelungen?
Eine Balance zu finden zwischen der Erwartungshaltung der Leute, dass Deutschland sicherer werden muss, übrigens auch sicher werden heißt tendenziell auch Freiheit einschränken. Das heißt, ich bin Mitglied bei den Freien Demokraten.
Das widerspricht doch eigentlich eurem Credo.
Wir müssen immer einen Ausgleich zwischen Sicherheit und Freiheit versuchen hinzubekommen. Und das ist quasi ein stetes Vor und Zurück. Aber in diesem konkreten Fall wurden zwei Anträge der Union am Mittwoch gestellt. Einer war aus meiner Sicht Murks. Da stand unter anderem die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, also Generalverdacht für jeden Bundesbürger, jede Bundesbürgerin drin. Den haben wir als FDP, der wurde auch namentlich abgestimmt, haben wir als FDP abgelehnt. Der Antrag, um den es dann ging, die ist ja wahlweise bekannt als Merz-Plan oder als Fünf-Punkte-Plan. Das war aus meiner Wahrnehmung und Sicht weniger das Analysieren der einzelnen sachlichen Punkte, sondern eher das Signal zu setzen, auch in die Öffentlichkeit, okay, wir haben das verstanden, es muss jetzt was passieren. Jetzt heißt, in den nächsten Wochen müssen sich Dinge ändern, damit dieses Sicherheitsgefühl, was sehr irrational ist, sich Stück für Stück wieder bessern kann. Und am Freitag wurde dann ein Gesetzentwurf abgestimmt. Das ist übrigens ein Gesetzentwurf, der beschäftigt das Parlament schon seit einiger Zeit, weil es um eine zweite, dritte Lesung ging. Heißt, es wurde schon mal aus der Unionsfraktion ins Parlament eingebracht. Erste Lesung, verwiesen in den jeweiligen Ausschuss, in dem Fall federführend der Innenausschuss. Und dort lag es auch einige Wochen und wurde jetzt eben in der letzten Woche Freitag auf die Tagesordnung gebracht. Das ist auch etwas, was die Union als die federführende Fraktion, die diesen Antrag oder diesen Gesetzentwurf geschrieben hat, machen kann. Und der Inhalt dieses Gesetzentwurfs entspricht eins zu eins der Beschlusslage der Freien Demokraten. Er entspricht sogar in Teilen SPD-Wahlprogramm. Und er entspricht Beschlüssen, die die Ministerpräsidentenkonferenz im letzten Jahr nach den Anschlägen oder dem Anschlag von Solingen getroffen hat. Und unter diesem Strich bin ich und sind wir in der FDP-Fraktion zu dem Schluss gekommen, dass man deswegen auch diesem Gesetzentwurf einer demokratischen, konservativen, aber demokratischen, in der Mitte des Parlaments arbeitenden Fraktion zustimmen kann.
Obwohl das ja teilweise deutsch- und EU-rechtlich nicht konform ist.
Das ist nicht ganz korrekt, weil die maßgeblichen Punkte in diesem Gesetzentwurf besagen einmal, so wie das Gesetz auch heißt, den Zustrom zu begrenzen. Andere EU-Länder machen das ganz genauso. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, Dänemark. Ein zweiter Punkt ist...
Und auch vergleichsweise erfolgreich. Aber wenn das alle Länder in der EU machen, den Notstand ausrufen dadurch...
Machen sie gar nicht.
Könnten sie aber. Wenn Deutschland vorangeht und sagt, wir haben eine Notsituation, dann sagt Ungarn dann, dann sagt das als Italien, dann sagt Polen das, dann sagen das bald alle. Mhm. Dann haut das auch nicht mehr hin.
Das erleben wir aber jetzt schon auch in anderen Bereichen in der EU. Das heißt... Das eine Richtige zu machen, wenn wir feststellen, dass der Schengen-Raum nicht mehr an den EU-Außengrenzen so ordentlich abgesichert werden kann, dass wir eben keine irreguläre Migration haben. Wenn wir feststellen, dass auch wenn wir Grenzkontrollen auch bei den Liberalen grundsätzlich sehr kritisch sehen, vor allen Dingen im Schengen-Raum, aber ihre Wirkung entfalten, dann muss man, glaube ich, kurzfristig auch sehr pragmatisch, realistisch abwägen, ob für einen gewissen Zeitraum, bevor wieder, ich sag mal, Ordnung und Kontrolle innerhalb des Schengen-Raums, innerhalb der EU-Grenzen besteht, in konzentrischen Kreisen nach außen arbeiten. Und da würde ich immer beim Nationalstaat anfangen. Und du hast natürlich vollkommen recht, die Europäische Union funktioniert, wenn Mitgliedstaaten sich in einer Sache einig sind und auch gleich auf bestimmte Herausforderungen antworten. Das ist eine Frage, die dann im Europäischen Rat beantwortet werden muss, unter den Regierungschefs beantwortet werden muss. Und das läuft ja immer unter diesem Motto, in Europa mit einer Stimme zu sprechen. Das ist das Ziel.
Nur wenn sich Deutschland als größtes Land in der EU über EU-Recht hinwegsetzt, was ist das für ein Zeichen an die anderen? Und was ist das auch ein Zeichen für Europa?
Ich sehe kein
Gutes, oder?
Kein Gutes. In dem Fall setzen wir uns aber nicht über EU-Recht hinweg. Es gibt ja zum Beispiel auch im Grundgesetz, gibt es das Recht auf Asyl. Das bedeutet, man hat das Recht, oder Menschen, die hier die politisch verfolgt sind, haben das Recht, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, aufgrund ihrer politischen Verfolgung. Der wird dann geprüft. Es gibt aber kein Recht auf positiven Bescheid dieses Asylgesuchs, sondern es gibt das Recht, Asyl beantragen zu können. Und ich glaube, da muss man dann ganz genau sein. Und jetzt kommen wir zu der Zwickmühle in dieser Zeit. Es gab in der letzten Woche kaum noch Möglichkeiten, ganz genau fachlich drauf zu gucken. Da kommt dieses irrationale Angst in der Öffentlichkeit an vielen Stellen und fachliche Detailversiertheit zusammen und die laufen immer aneinander vorbei. Mhm. Also das ist ein bisschen, als wären wir auf Einbahnstraßen in jeweils unterschiedliche Richtungen unterwegs und man sieht sich und begegnet sich kaum noch. Und deswegen glaube ich, das erste Learning ist, ich hätte mir gewünscht, dass Friedrich Merz ruhiger in dieser Situation gewesen wäre und etwas angekündigt hätte, was er direkt mit Beginn der nächsten Legislatur hätte umsetzen wollen. Und ich glaube auch, dass wir daraus lernen sollten, dass in Wahlkampfzeiten, wirklich in der heißen Wahlkampfphase, eine Sitzungswoche im Deutschen Bundestag vor allen Dingen eins ist, Wahlkampfreden am Rednerpult halten. Und dafür ist eigentlich der Deutsche Bundestag wenig geeignet in dieser Zeit. Das sind so zwei meiner Dinge, die ich subsumieren würde, vielleicht plus die letzte Sache oder die dritte Sache. Wenn die Mitte des demokratischen Spektrums, also von CDU, CSU bis SPD, nicht mehr in der Lage ist, gemeinsam Mehrheiten für einen richtigen Gesetzentwurf, den wir auch noch hätten verändern können. Wir haben ja als FDP gesagt, okay, wir versuchen am Freitag nochmal eine Rücküberweisung mit dem Ziel nochmal zu verhandeln, und zwar mit SPD, Grünen, CDU, CSU.
Diese Gespräche haben ja auch stattgefunden, wie man der Presse entnehmen konnte. Die haben mehrere Stunden lang. Ihr hattet gesagt zu Beginn, hey, wir wollen das vielleicht nochmal vertagen, wir wollen nochmal in Gespräche gehen. Aber hat vertagen, ja scheinbar nicht funktioniert. Merz wollte es ja trotzdem.
Ja, beziehungsweise vertagen mit dem Ziel, es so zu verändern, dass wir eine Mitte-Mehrheit dafür
zurück
bekommen.
Zurück in den, ja.
Mhm. Genau. Dafür hätten aber SPD und Grüne uns auch versichern müssen, dass sie auch ein Interesse daran haben, dass aus dem Innenausschuss dieser Gesetzentwurf dann auch in der kommenden Woche zurückverwiesen wird. Und das wollten sie nicht. Also das Ziel war dann wieder Rücküberweisung.
Aus Wahlkampf technischen Gründen oder warum wollten sie das nicht? Oder weil sie inhaltlich einfach nicht übereinstimmen?
Also inhaltlich nicht übereinstimmen kann man ja, aber ich finde, dann kann man sagen, okay, was möchtet ihr denn? Was soll verändert werden? Wie gesagt, nochmal betonend, dass ja Teile dieses Gesetzentwurfs SPD-Wahlprogramm sind.
Für mich heißt, wenn die dem widersprechen, dass SPD und Grüne in dem Fall auch nach Aschaffenburg, um das hervorzuheben, ein weiter so wollen. Dass sie keine großen Veränderungen herbeisehnen, oder?
Zumindest irgendwie keine großen Veränderungen. Und wir reden ja, ich hatte den einen Punkt noch machen wollen. Wir reden da zum Beispiel über die zusätzliche Kompetenzen für die Bundespolizei. Also wir sagen immer, es gibt einfach mangelnde Men- and Women-Power, um überhaupt Rückführungen ordentlich durchführen zu können. Für die Rückführungen sind die Länder zuständig. Ja. Deswegen war der Vorschlag und deswegen war der auch goldrichtig in diesem Gesetzentwurf, die Bundespolizei mit zusätzlichen Möglichkeiten auszustatten, an Flughäfen, an Bahnhöfen.
Wo sollen die Leute herkommen für die Bundespolizei?
Ja, die Bundespolizei wurde in den letzten Jahren, da hat die Ampel auch zu beigetragen, auch erheblich gestärkt. Da wurde auch dafür gesorgt, dass die das entsprechende Stellen geschaffen wurden. Das ist passiert.
Also
das
es passiert gibt genug nicht Leute. Es gibt,
ich glaube, gibt die Bundespolizei genug. Würde immer sagen, natürlich nicht. Wenn wir unsere Aufgaben ordnungsgemäß und ordentlich erfüllen sollen, brauchen wir mehr Leute. Stück für Stück wurden da auch mehr Stellen geschaffen, unter anderem auch beim Zoll. Also da hat die Ampel, der Zoll liegt übrigens auch in der, ich sag mal, Mitzuständigkeit, was Finanzen angeht, im Finanzministerium. Da hat Christian Lindner zum Beispiel immer gesagt, da möchte er nicht sparen. Ich glaube aber, das war gar nicht das Problem, sondern wir sind im Wahlkampf und SPD und Grüne hatten an vielen Stellen auch nach wie vor die Überzeugung, dass es sich gar nicht so sehr was verändern muss. Die bestehende Gesetzeslage reicht aus. Und FDP und CDU, CSU sind zu dem Schluss gekommen, dass ja offensichtlich, sonst würde es ja nicht regelmäßig, das ist ja ein Muster gewesen, regelmäßig schiefgehen oder nicht klappen. Also muss man etwas verändern. Und wir haben da verschiedene Dinge auch angeboten, die wir nochmal verhandeln können, von auch einem gemeinsamen Antrag, den SPD und Grüne noch auf den Weg bringen wollten zur GEAS-Reform, also der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Darüber wollten sie gar nicht mehr sprechen.
Und trotzdem und am Ende kam ist es am gescheitert. Freitagnachmittag das Gesetz zur Abstimmung.
Genau.
Und du hast diesem Gesetz zugestimmt?
Ja.
Widerwillig oder überzeugt?
Überzeugt, weil, und also widerwillig auf keinen Fall, überzeugt in der Sache, darüber, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, auch nicht erst einen Tag, sondern die ganze vergangene Woche, wie ich die Balance zwischen dem Wissen, dass möglicherweise die AfD eben zustimmen wird, und den Inhalt so miteinander übereinbringe und mich frage, was liegt für mich an prioritärer Stelle für meine Entscheidung. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, und dazu stehe ich auch nach wie vor, dass ich mir als freie Demokratin, die Demokratie stärken möchte und deutlich machen möchte, dass ich das kann, indem ich richtige Lösungen finde auf die Fragen, die die Leute haben, dass ich das nur kann, wenn ich auch einer Initiative zustimme, die in unserer Beschlusslage ist und mich nicht davon leiten lasse, in welcher möglicherweise schlechten Gesellschaft ich bin, derjenigen, die auch für dieses Vorhaben stimmen. Und deswegen bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, die ich getroffen habe.
Ich hätte nun so aufgrund unserer vorherigen Gespräche, die wir mal geführt haben, und grundsätzlich so, hätte ich vor einem Jahr oder so noch gedacht, da würdest du nicht zustimmen. Was hat sich seitdem verändert?
Bei mir hat sich gar nichts verändert. Ich würde sagen, in Deutschland hat sich insofern verändert.
Ich finde schon, dass die FDP anders auftritt in Sachen innere Sicherheit, in Sachen Migrationspolitik, in Sachen...
Findest du?
Finde ich, ja.
Okay, das ist spannend, weil auch, so habe ich das gar nicht
auch Christian Lindner, wie er auftritt, das überrascht mich denn doch sehr. Ich war letzten Dienstag oder Mond in Flensburg, als Christian Lindner gesprochen hatte, mit einem Kumpel und wir waren beide, guckten uns an, sind das jetzt hier schwarze oder gelbe Fahnen, die hier wehen? Also fand ich schon sehr, sehr CDU-lastig, like besser gesagt, was er gesagt hat. Gerade in Sachen Migration, innere Sicherheit, war ich schon sehr überrascht, welche Richtung die FDP da einschlägt.
Ich glaube, dass das vielleicht das Anerkennen der Realität ist. Ich glaube schon, dass die Beschlusslage und die Überzeugung, dass wir jeden Einzelnen stark machen wollen, dass wir auch für das Erfolgsmodell Europa und den offenen Grenzansatz im Schengen-Raum stehen, aber eben bis zu dem Punkt, wo wir feststellen, wenn da etwas nicht funktioniert, dann müssen wir genau hingucken. Dann kann man nicht an einer Überzeugung festhalten und die Realität ausblenden. Vielleicht ist deswegen der Eindruck gewesen, dass die eindeutige Sprache, was sich verändern muss, sich ein bisschen robuster entfaltet hat. Das kann durchaus sein. Ich würde niemals empfehlen, zu sagen, das ist meine Überzeugung, unsere Beschlusslage, die steht. Und wenn sich etwas in der Welt verändert und dadurch natürlich auch die öffentliche Meinung zu einem Thema, lasse ich mich davon aber nicht beirren und abbringen, bei meiner ursprünglichen Beschlusslage zu bleiben. Wenn ich das auf einen anderen Fall anwenden würde, dann würden wir heute noch keine Waffen zur Unterstützung in die Ukraine liefern.
Nun haben sich allerdings einige in der FDP am Freitag anders entschieden. Die haben den Gesetzesentwurf nicht unterstützt, haben sich enthalten oder haben Nein gesagt. Was jetzt nicht für ein einheitliches Bild innerhalb der FDP spricht und auch nicht unbedingt Christian Lindner gestärkt wird. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, das
kann
man so sehen.
Und bist du enttäuscht von
den
Kolleginnen und Kollegen aus der FDP, die dagegen gestimmt haben, die dir ja auch in den Rücken fallen? Weil du bist jetzt möglicherweise für die ein oder andere die Buhfrau, die dem zugestimmt hat.
Also ich bin nicht enttäuscht. Ich nehme auch nicht so wahr, dass Christian Lindner oder auch unser Fraktionsvorsitzender Christian Dürr daraus geschwächt gegangen sind.
Aber wenn
wir haben in der Fraktion
Nein sagt,
das ja, der ist, war also leider krank. Also der hat nicht mit Nein gestimmt, der war krank.
Gut.
Also das war übrigens in anderen Fraktionen in Teilen auch so. Wir hatten auch wir haben auch eine Kollegin, die ist im Mutterschutz zum Beispiel. Das kann natürlich in einer Grippe- und Erkältungszeit immer mal sein.
Ja.
Dennoch gab es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ich kann dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich habe ja gerade so ein bisschen versucht zu verdeutlichen, wie ich glaube, wie eine Abwägung stattfinden kann oder stattgefunden hat. Zumindest war es bei mir so. Die Bewertung inhaltlicher Natur und die, in welcher Gesellschaft man im Abstimmungsverhalten ist. Und ich glaube, dass es bei denjenigen in Teilen, die die Stimme nicht abgegeben haben oder sich nicht dafür ausgesprochen haben, in der Bewertung höherwertiger war oder schwerwiegender war, dass die Gesellschaft des Abstimmungsverhaltens zu betrachten. Das möchte ich nicht abschließend bewerten, weil das ist dann der Teil, der ein Stück weit diese Gewissensentscheidung berührt. Ich habe aber auch in der Fraktionssitzung zu keiner Zeit wahrgenommen, dass entweder Christian Dürr oder auch Christian Lindner das kritisiert hätten oder in Frage gestellt hätten, sondern die haben beide gesagt, vor allen Dingen Christian Lindner auch nochmal danach, dass er akzeptiert und anerkennt, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Das heißt, ich würde eher darauf fokussieren wollen, dass es nicht gut für die Demokratie war, dass SPD und Grüne nicht bereit waren, sich mit einem definitiven, also mit dem definitiven Ziel, einen Gesetzentwurf zu beschließen, an den Verhandlungstisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, wo sollte aus unserer Sicht noch nachgebessert oder verändert werden? Weil dieser Eindruck, glaube ich, ist schwerwiegender in dieser Zeit.
Ich habe trotzdem das Gefühl, die SPD ist als Gewinnerin aus dieser Debatte hervorgegangen. Das kann eine subjektive Wahrnehmung sein, aber ich habe eine Geschlossenheit wahrgenommen, eine Überzeugung, eine Sache nicht zu unterstützen. Und diese Geschlossenheit habe ich weder bei FDP gesehen, noch bei CDU gesehen. oder AfD war auch eine Geschlossenheit, aber ich würde sagen, AfD und SPD haben Profit aus dieser Woche gezogen. Wie siehst du das abschließend dazu?
Also die AfD ist aufgrund des Verhaltens der Fraktionen in der Mitte des Hauses sicherlich in Teilen gestärkt worden. Das finde ich sehr schade. Ob die SPD daraus gestärkt hervorgegangen ist, weiß ich nicht, weil was ich für Wortbeiträge aus der SPD über andere demokratische Mitte-Fraktionen in der letzten Woche gehört habe, finde ich, gehört nicht zum guten parlamentarischen und auch nicht respektvollen Miteinander.
Emotionen entscheiden ja auch oftmals Wählerstimmen und Bilder.
Das stimmt.
Und die Bilder, finde ich, die SPD geschlossen gegeben hat und auch die jubelnde AfD sozusagen, glaube, die kann eher mehr Emotionen wecken, als was du jetzt gerade sagst, dass die SPD nicht gut über andere Parteien gesprochen hat.
Ich nehme schon wahr, dass die Leute das mitbekommen haben. Und ich würde zum Beispiel auch, Stichwort johlende AfD, ich würde empfehlen, darauf vorbereitet zu sein, dass das auch noch häufiger passieren wird. Das ist auch nicht das erste Mal gewesen. Die AfD hat einem Antrag am Mittwoch mit zugestimmt, wo im Grunde in flapsigen Worten drinsteht, die AfD ist eine rechtsextreme Partei und das sind alles schlimme Jungs. Und trotzdem haben sie zugestimmt, weil am Ende für die nicht der Inhalt zählt, sondern dieser Schockermoment, wie sie sich dann verhalten und dass ein Baumann dann nach vorne geht, Bernd Baumann aus der AfD und eine neue Epoche ankündigt, das soll in erster Linie Angst schüren. Und ich würde sagen, wir müssen uns leider daran gewöhnen, dass die auch im nächsten Parlament sitzen werden und sich auf gewisse Art und Weise unparlamentarisch verhalten, aber weil sie schocken wollen. Und ich möchte gerne, dass wir Demokraten davon so unbeeindruckt wie möglich gemeinsam an den richtigen Lösungen arbeiten, weil dann wird die AfD aus meiner Sicht nicht automatisch, das klingt zu leicht, aber sie wird wieder kleiner werden, wenn wir ihnen nicht die Deutungshoheit und die schwierigen Themen überlassen, die eigentlich auch von uns hätten besser adressiert werden müssen.
Meine Befürchtung ist, dass in 4 Jahren die AfD noch deutlich mehr Stimmen erfährt und erhält, weil sich die demokratischen Parteien aus der Mitte nicht einigen können auf eine gemeinsame Arbeit.
Die Sorge teile ich.
Das, und gerade nach letzter Woche fällt mir sehr schwer, eine Koalition mir vorzustellen, mit der es funktionieren kann, dass die AfD kleiner gemacht wird und nicht mehr Deutungshoheit bekommt. Welche Wunschkoalition hast du, Güde, für die nächsten 4 Jahre, wo das passieren kann? Weil du kommst nun aus der Ampel, da haben wir alle gemerkt, klappt vielleicht doch nicht so gut, wie ihr euch das auch gewünscht habt und wie es angekündigt worden war. Was bleibt übrig? Vorausgesetzt, die Freien Demokraten schaffen das ins Parlament.
Also ich bin davon überzeugt, dass wir es ins Parlament schaffen
werden. Habe ich bis vor letzter Woche auch gedacht.
Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Ich glaube übrigens auch, dass es für Deutschland dramatisch wäre. Gar nicht, also geht gar nicht um meine Person. Aber wenn, wenn die CDU ein paar Prozentpunkte jetzt gewinnt oder verliert, wäre das für die CDU schwierig. Ich glaube, für Deutschland wäre es schwierig und dramatisch, wenn die Freien Demokraten nicht im Parlament säßen.
Warum?
Weil wir,
was bringt ihr dem
einen USP,
Parlament, ja,
also einen Unique Selling Point, würde man, wir sind ja hier in einem Möbelhaus und es geht viel um Handel. Unser USP als Freie Demokraten ist, dass wir die einzige Fraktion und Partei sind in der Parteienlandschaft, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit in einer Partei verbindet, die einen Unterschied machen kann. Wir werden ja auch manchmal als so ein Stück weit das Korrektiv in einigen Debatten bezeichnet. Ich würde sagen, das haben wir am letzten Freitag an einigen Stellen auch wieder dokumentieren können. Ich hätte mich gefreut, wenn es besser geklappt hätte noch. Aber das ist unser USP, warum ich glaube, warum es schädlich wäre für den Parlamentarismus und die Demokratie, wenn die FDP nicht im nächsten Bundestag säße. Und natürlich gibt es Persönlichkeiten bei uns, die polarisieren. Das ist aber nun mal so. Und da müssen Menschen mit klarkommen. Wir müssen in der Demokratie auch einander ein bisschen was zumuten. Und ich glaube, deswegen mit Blick auf deine Frage, welche Koalition ich mir wünsche. Also ich wünsche mir eine, die es schafft in den nächsten 4 Jahren. Und das ist ja ambitioniert.
Ich brauche nur Farben von dir.
Ja, aber die Farben alleine sind nicht das, worauf es ankommt, damit die AfD 29 nicht größer wird. die Frage, die, und übrigens glaube ich auch manchmal, dass die Leute es gar nicht so sehr interessiert, welche Farben, sondern die wollen, dass die Probleme gelöst werden. Die haben keine Lust, sich darüber auseinanderzusetzen mit, wer jetzt wen doof findet und welche Farbe jetzt dazu führt, dass irgendwas passiert, sondern die wollen, dass die Leute sich an den Tisch setzen und sagen, was machen wir, hier ist das Problem, das sind die Wege, da ist die Lösung.
Ist euch, und mit euch meine ich Bundestagsabgeordnete, die es bereits gibt, ist euch diese Situation bewusst?
Mir ist die sehr bewusst.
Und auch anderen, aus anderen Parteien und auch aus deiner Partei, wo wir gerade stehen.
Also,
was hieß gestern auf der Demos, es ist 5 Uhr 1933, ist es das bewusst, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, das abzuwenden?
Also ich glaube, man muss immer Geschichtsbewusstsein haben. Ich glaube aber auch, dass Vergleiche hinken. Und in dieser Zeit sind wir mit anderen Herausforderungen konfrontiert, als es vor knapp 100 Jahren der Fall war. Und deswegen reicht es aus meiner Sicht nicht aus, dieses Drohszenario aufzubauen, aber dann nicht bereit zu sein, entsprechende Lösungen mitzuerarbeiten. Also meine Kritik geht in Richtung Grüne und SPD, was das angeht. Ich muss aber auch, also man muss erwarten, die Leute müssen erwarten können, dass wir sind jetzt im Grunde 3 Wochen entfernt von einer aus meiner Sicht elementaren Bundestagswahl, die nicht nur in die nächsten 4 Jahre, sondern in die nächsten Jahrzehnte wirken kann. Und wir müssen in der Lage sein, in 3 Wochen miteinander zu reden. Und zwar nicht nur CDU, CSU mit der FDP, sondern auch FDP mit den Grünen und FDP mit der SPD und CDU mit den Grünen.
Wie war denn dein Gespräch gerade mit Truls? Er kam ja hier rein, er war ja vor dir hier von der SPD, konntet ihr miteinander sprechen?
Wir haben kurz festgestellt, dass wir auf unterschiedlichen Seiten stehen, was das Abstimmungsverhalten, wenn er hätte abstimmen können, was den Gesetzentwurf anbelangt, stehen. Das Gespräch war aber zugewandt in die gleiche Richtung blickend, was eigentlich Aufgabe ist, nämlich Demokratie verteidigen. Wir sind nicht unbedingt übereingekommen, ob wir immer die gleichen Wege dafür wählen. Ich glaube, es reicht nicht aus, zu sagen, die Brandmauer muss stehen. Ich glaube, es reicht nicht aus, zu sagen, Vorwürfe zu machen, sondern eher dann die Themen auch die unangenehmen Themen anzugehen, damit sie nicht in der Lufthoheit der AfD liegt. Aber wir sind in der Lage, ganz normal miteinander darüber zu sprechen, was jetzt ansteht. Und ich glaube, das hat der Bundestag in der letzten Woche leider eben nicht so ordentlich dokumentiert.
Da möchte ich jetzt von dir in der letzten Viertelstunde hören, warum sich die Menschen in Nordfriesland und in Dithmarschen Nord wählen sollten. Welche Punkte du für die Region hier setzen möchtest, dass du wiedergewählt wirst. Denn das ist ja nicht das erste Mal, dass du in den Bundestag gewählt werden möchtest. Deswegen freue ich mich darauf, von dir zu hören, was du schon gemacht hast hier für uns und was du vorhast zu machen.
Also es ist ja dann meine dritte Legislatur. Das
ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus dem Deutschen Bundestag.
Na, ich glaube, das sollte man, dieses Gefühl darf man nie erwecken, weil es gibt ja auch einen Grund dafür, warum es Amtszeit oder warum Legislaturen zu Ende gehen und neu die Karten gemischt werden. Aber ich möchte gerne nochmal in den nächsten Deutschen Bundestag, weil ich glaube, dass erstens im Wahlkreis, wo ich antrete, ganz viel Zukunftsmusik herrscht, natürlich mit Blick auf die erneuerbaren Wirtschaft, mit Blick auf die Lage auch in Europa. Und da ist es ein Stück weit auch wieder diese, wie so eine Brille, durch die man schaut, und die hat dann irgendwie 2 Gläser. Einmal die der Fachpolitikerin. Ich habe in der letzten Legislatur den Ausschuss für Menschenrechte geleitet. In dieser Legislatur bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zuständig für die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Kultur, Medien, Familienpolitik, wo es in die nächste Legislatur hingehen wird. Das muss auch so ein bisschen die Verhandlungen dann mit der Fraktion und den Möglichkeiten, die es dort gibt, zeigen. Und hier zu Hause in Schleswig-Holstein bin ich ein Stück weit die Botschafterin für die Themen, die hier insgesamt relevant sind, Infrastrukturausbau, von der E-Mobilität über Schiene, Straße, Netze, durchaus auch Bildungspolitik, obwohl Bildung leider immer noch Ländersache ist. Da bin ich für alles Ansprechperson, um es dann an Mann und Frau in Berlin zu bekommen, die dort fachpolitisch in den Ausschüssen sitzen. Und das hat aus meiner Sicht an vielen Stellen gut geklappt in den letzten knapp 8 Jahren. Thema Infrastruktur, würde ich sagen, haben wir Nachbesserungsbedarf. Was bei uns immer geholfen hat, ist, wenn man die Kolleginnen und Kollegen, die das fachlich machen, auch mal hier an die Westküste holt, damit die sich das mal angucken können. Wir haben nicht nur den wunderschönsten Wahlkreis hier oben und die wunderschönste Region, wo Leute gerne Urlaub machen. Hier leben ja auch Leute und gehen zur Arbeit. Aber wir haben Situationen, wenn ich die Inseln und Halligen betrachte, die gibt es nur einmal in Deutschland, nämlich hier. Und trotzdem versucht auch die Bundespolitik teilweise mit Antworten die Lösungen hier herbeizuführen, die aber pauschal gar nicht funktionieren. Also Sylt gibt es, ist nur verbunden mit dem Festland über eine Bahnstrecke, wenn man jetzt die Fähren rundherum mal ausklammert. Die Halligen, da wohnen auch Menschen, die haben eine ganz andere Realität, als das irgendein städtischer oder auch ländlicherer Kreis hat. Das heißt, ich sehe meine Aufgabe auch weiterhin darin, und ich bin eigentlich sehr gut vernetzt in Berlin, auch in die Fraktionsführungen der anderen Parteien dort, auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass wir dort, wo es Fördertöpfe gibt, die durchaus auch versuchen abzugreifen. Das, glaube ich, hat geklappt an vielen Stellen und ein Stück weit die Botschafterin für die Region zu sein, weil so viele Abgeordnete hier aus Nordfriesland und aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein gibt es in Berlin nicht. Da muss man auch ein bisschen zusammenhalten, was uns übrigens gut gelungen ist, auch über Parteigrenzen hinweg.
Ich kann dich das fragen, weil du schon seit 8 Jahren im Bundestag bist und ich mache es bewusst plakativ. Was hast du in den letzten 8 Jahren für diese Region bewirkt, außer dass du plattdeutsche Plakate hast, gerne mal auf Plattdeutsch was sagst und eine Frau bist?
Ich weiß nicht, ob das Geschlecht da irgendwie einen Unterschied macht in dem Fall. Ich glaube zwar, dass Männer und Frauen unterschiedlich Politik machen und das einen Mehrwert hat, wenn sie gleichermaßen auch politische Entscheidungen mittreffen können. Das Plattdeutsche, muss ich sagen, hat eine ganz positive Wirkung auch im Bundestag entfaltet. Auch gar nicht jetzt nur durch mich. Ich habe einen Parlamentskreis mit einem Kollegen gegründet, der sich mit Plattdeutsch beschäftigt. Wir haben endlich geschafft, eine plattdeutsche Debatte im Bundestag zu führen. Das sind zwar alles vermeintlich so gefühlige Themen, aber wir reden viel von Gräben und Spaltungen in diesen Zeiten. Diese Debatte zum Beispiel, die ist jetzt ja schon 2 Jahre her, die hat die Leute im Bundestag aus meiner Wahrnehmung wieder so ein bisschen zusammengebracht. Und jetzt kann man sagen, ja gut, da kann ich mir auch nichts verkaufen. Aber einen Zusammenhalt über vermeintliche Kleinigkeiten zu erwirken, finde ich, ist eigentlich eine schöne Sache. Und meine Wahlplakate, die waren in der letzten Wahlkampfrunde schon vor 3,5 Jahren plattdeutsch, weil ich irgendwie was anderes machen wollte und weil ich festgestellt habe, dass man dadurch auch ins Gespräch kommen kann. Und weil das hier zur Region dazugehört. Also Plattdeutsch ist hier Teil einer Identität, wie man sie sich vielleicht an anderen Stellen in Deutschland gar nicht unbedingt vorstellen kann. Und deswegen würde ich möglicherweise auch weiter davon Gebrauch machen, weil man den Leuten ja auch, wenn sie auf einen zukommen, regelrecht anhört in den ersten Sätzen, ob sie wohl Plattdeutsch sprechen oder nicht.
Als Angela Merkel zum Ende ihrer Kanzlerschaft gefragt wurde, Mensch, Frau Merkel, was haben Sie denn in den letzten 15, 16 Jahren erreicht? Da war die Antwort recht dünn. Deswegen nochmal meine Frage an dich, Güte. In den letzten 8 Jahren, was hast du für Nordfriesland und Dithmarschen Nord bewegen können?
Ich glaube, dass meine Antwort noch dünner wäre als die einer Kanzlerin, die 4 Legislaturperioden wirklich auch Richtlinienkompetenz hatte.
Dein Vorredner hat beispielsweise gesagt, er hat eine Bedarfsampel in Millstedt besorgen können, was für Millstedt eine tolle Sache war. Mhm. Kannst du uns sowas mitteilen, was du für die Region bringst, weshalb wir dich wieder wählen sollten?
Also wir haben durchaus das ein oder andere... Es ist
ein Unterschied, ob man kommunalpolitisch unterwegs war wie Truls oder wie du in Berlin. I know.
Also ich würde sagen, ein Punkt war, wir haben das, und in der Zeit, glaube ich, jetzt ist das elementar. Wir reden viel über politische Bildung und auch Geschichtsbewusstsein. Ich habe mit dazu beigetragen, aber auch Denise Lob und Astrid Damerow, dass wir eine 1,5 Millionen Förderung für die KZ-Gedenkstätte in Schlesing bekommen haben über einen Fonds bei der Staatsministerin für Kultur und Medien. Das sind Dinge, wo man sich dann eben zusammenstellen muss und sagen muss, wir wollen da gerne was tun, haben da entsprechend dafür geworben und im Haushaltsausschuss dafür auch die Mittel dann bereitgestellt bekommen. Ich habe eine, auch wenn ich überhaupt nicht in der Kirche bin, aber das so ein Punkt ist, wo ich glaube, wo dann auch Stichwort Zusammenhalt eine Gemeinschaft in einer Gemeinde von profitiert, den Kirchenturm oder die Restaurierung eines denkmalgeschützten Kirchenturms in Wesselburen da eine Förderung bekommen. Die war auch erheblich, lag auch in den Millionenbeträgen für die gesamte Instandsetzung, und der Bund hat sich da auch dran beteiligt, da habe ich mich für eingesetzt. Und das sind halt, also das sind kleine Dinge, aber wenn man das Gefühl hat oder regelrecht in Aussicht hat, dass es einen großen Unterschied für die Leute vor Ort macht, dann ist das eben auch unsere Aufgabe. Und jetzt mache ich noch ein Beispiel, weil mich das in dieser Legislatur auch immer mal wieder so bewegt. Ich habe in der letzten Legislatur, wie gesagt, Menschenrechte gemacht. Da ist man viel mit Einzelschicksalen beschäftigt und befasst. Und ein Einzelschicksal hat mich im Grunde in der letzten Legislatur schon begonnen zu beschäftigen. Und Anfang dieser Legislatur gab es da endlich mal ein positives Ende oder einen positiven Outcome. Das war ein politischer Gefangener, der in Vietnam kommunistisches Regime im Gefängnis saß. Einfach nur, weil er eine andere Glaubensrichtung hatte. Und da haben wir über Monate wirklich versucht und über am Ende Jahre hinzubekommen, dass der freigelassen wird. Und Anfang dieser Legislatur wurde er freigelassen und er lebt jetzt in Deutschland mit seiner Frau. Und ich habe ihn dann getroffen, sag nicht wo, weil er ist nach wie vor bedroht. Aber und er hat mir eine selbst gebastelte Vase geschenkt. Ich glaube, viele kennen diese Instant-Nudel-Tütchen, die man aufgießen kann. Die gab es dort immer im Gefängnis. Das war alles, was er quasi bekommen hat. Und diese Papiere hat er so gedreht, ich schicke dir ein Foto davon, und daraus eine Vase gemacht. Und die hat er mir geschenkt und sich dafür bedankt, dass ich mich eingesetzt habe. Und da hatte ich keine Worte, sondern da habe ich geheult wie ein Schlosshund, weil ich dachte, der Mann muss sich nicht bei mir bedanken dafür, dass er durchgehalten hat. Das hat mit dieser Region nicht so viel zu tun, aber ich habe die Nordfriesen.
Wir wollen ja auch den Menschen kennenlernen, genau, den wir wählen wollen.
Die Nordfriesen und diese Region ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr ruhige, ausgeglichene und auch weltoffene Region. Und das, finde ich, holt einen dann immer so ein Stück weit wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und wenn auch das mit dem Stichwort ist nordfriesische Abgeordnete irgendwie in Verbindung stehen kann, ist das, glaube ich, auch nicht schlecht.
Zum Abschluss, Güte, die Menschen wollen einen Politikwechsel. Ja. Die haben sich gegen die Ampel ausgesprochen, die Ampel wurde abgewählt sozusagen. Das Gelbe, eine Ampel, tragt ihr in euch. Warum solltet ihr in einer nächsten Regierung wieder dabei sein?
Weil wir die Wirtschaftskompetenz in der Partei und in der Fraktion haben, die es braucht, damit.
Wenn ich mir unsere Wirtschaft aktuell anschaue, klingt das nicht so kompetent, was in den letzten Jahren passiert ist.
Da müsstest du nochmal mit Robert Habeck drüber sprechen, würde ich sagen. Weil man kann natürlich als Wirtschaftsminister, als Bundeswirtschaftsminister eines Landes, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, natürlich viele Dinge und Vergleichskriterien finden, die von außen auf dieses Land eingeprasselt sind. Aber wenn ich in Europa im Vergleich schaue, geht es keiner anderen europäischen Volkswirtschaft so schlecht wie der in Deutschland. Also kann es nicht nur daran gelegen haben, dass alle anderen schuld waren, sondern durchaus auch das, ich sag mal, planwirtschaftliche Denken eines Bundeswirtschaftsministers von den Grünen.
Warum ist das Festhalten an der Schuldenbremse da nicht, warum ist das so gut aus eurem Sinne? Weil es fehlt ja ganz offensichtlich an Investitionen in sämtliche Bereiche. Warum festhalten so stark an der Schuldenbremse?
Erstens, weil wir eine Verfassungs- und eine Rechtsstaatspartei sind und die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert, nicht ohne Grund. Wenn man sie
gibt es da keine Notsituationen
würde,
wie in der anderen
Thematik? Da können wir gerne drüber reden, da brauchst du dann noch 5 Minuten mehr auf diesem Podcast, weil...
Ich hab die, aber du sollst gleich los.
Das passt, dafür ist die Zeit auf jeden Fall da.
Nicht meine Schuld.
Also, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz, weil sich 2/3 des damaligen Bundestages darauf geeinigt haben. Vollkommen zu Recht. Wir haben derzeit keine 2/3-Mehrheit in Aussicht, auch nicht im nächsten Deutschen Bundestag, um diese Schuldenbremse auszusetzen oder maßgeblich zu verändern. Wir haben alleine im letzten Jahr über 40 Milliarden Euro Zinsen gezahlt, die die, also Verbindlichkeiten. Wenn, wie gesagt, wir sitzen hier in einem Unternehmen, die müssen auch gucken, dass Geld dafür da ist, dass investiert wird, aber nicht über Gebühr. Und wir haben ja als Volkswirtschaft noch die Herausforderung, wir arbeiten mit Steuergeldern. Das heißt, Steuergeld muss ordentlich eingesetzt werden, sonst kann ich jeden verstehen, der sagt, Entschuldigung, ihr macht da bitte ordentliche Sachen mit, die auch nachweislich effektiv eingesetzt habt. Wenn das nicht belegt werden kann, muss nachgesteuert werden. Das wollen wir gerne. Was aber seit Bestehen der Schuldenbremse auch festzustellen ist, ist, dass es keine Investitionsbremse ist. Diese Koalition, nicht alle fanden die Ampel toll, ich auch nicht in allen Stücken, aber diese Koalition hat mehr investiert als die drei Bundesregierungen davor in der Zeit. Also eine maßgebliche Zeit, auch wo Merkel oder die Kanzlerin war. So, und jetzt zu der Generationengerechtigkeit droppe ich jetzt nur noch mit auf den Tisch. Ich möchte nicht, dass meine Kinder und die Kinder meiner Kinder später irgendwann nur noch sehr geringen Freiheitsraum haben, auch Investitions- und Finanzentscheidungen zu treffen. Wir reden viel von ökologischer Nachhaltigkeit aus vollem Grund oder wichtigem Grund. Wir sollten genauso auch weiterhin über finanzielle Nachhaltigkeit reden. Das gehört zusammen. Jetzt kurz zu diesem Notlagenbeschluss. Es gibt Notlagenbeschlüsse, die man laut Grundgesetz auch dann treffen kann, wenn die Bundesrepublik oder dann das Land in einer unvorhergesehenen Notlage ist. Das beste Beispiel auch aus der nächsten Vergangenheit ist ja die Ahrtal-Katastrophe, die Flut, die dort passiert ist. Das hat man, vielleicht hätte man das kurzfristig sehen können, beschäftigen sich ja auch Untersuchungsausschüsse mit. Aber es war nicht abzusehen und dadurch auch nicht im Haushalt in irgendeiner Form eingeplant. Ja. Dementsprechend wurde da eine Notlage festgestellt, damit zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt werden konnte. Vollkommen berechtigt. Die Ukraine jetzt, und das hat ja auch der Kanzler durchaus auch im Kabinett und auch in dem besagten Koalitionsausschuss am 6. November letzten Jahres gemacht, die Ukraine daran zu ziehen und darüber eine Notlage zu erpressen, die schon alleine deswegen nicht die Kriterien erfüllt, weil sie nicht kurzfristig eingetreten ist, sondern weil man sehr, sehr gut planen kann, was die Ukraine braucht. Herr Zelensky sendet jeden Abend ein Video, in dem er für alle nachweislich und nachvollziehbar fordert, was er braucht. Es ist also keine Begründung und dadurch ist es wäre es eine rechtswidrige Entscheidung, die laut Grundgesetz so gar nicht möglich wäre. Den Ukraine-Konflikt, den Krieg von Russland auf die Ukraine dafür heranzuführen, die Schuldenbremse auszusetzen. Übrigens auch mit Blick auf die letzte Woche, wir haben über die vielen Gesetze gesprochen, die auch verabschiedet wurden. Leider total untergegangen ist, dass wir diesen überplanmäßigen Maßgabenbeschluss für die 3 Milliarden Ukraine-Hilfe jetzt mit aus einem Antrag der FDP, der am Ende am Freitag im Plenum beschlossen wurde, durchbekommen haben. Es kann ja also nicht im Koalitionsausschuss so spitz auf Knopf gestanden haben, dass die Ukraine daran schuld war, dass die Koalition gebrochen wurde, weil der doofe Lindner zu knauserig war, noch 3 Mille da klar zu machen. Also das zeigt jetzt, das war nie das Problem. Und der Kanzler müsste jetzt eine bessere Antwort haben oder sich eine neue überlegen, woran die Koalition am Ende gescheitert ist.
Kannst du mir nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden, warum die aktuelle Situation in der inneren Sicherheit in Deutschland einer Notsituation entspricht und das, was du eben geschildert hast, nicht. Was ist hier die Notsituation? Ich meine, Aschaffenburg ist furchtbar, aber passiert leider sehr häufig. Nicht der Überfall auf eine Kita-Gruppe, aber diese Übergriffe.
Aber deswegen sagen wir ja auch nicht, dass wir dafür eine Notlage feststellen müssen, wo es zusätzliche Haushaltsmittel braucht, die wir nicht auch an anderer Stelle auch in einer Nicht-Notlagen-Feststellung bereitstellen könnten. Also das ist nicht unsere Argumentation. So. Die Notlage selber, die man per Grundgesetz feststellen kann, sind eben unvorhersehbare Dinge, die quasi im Hier und Jetzt in der Gegenwart eintreten. Das, was ja der Wunsch der SPD vor allem war eine Notlage für die Zukunft festzustellen. Also nicht für die Haushaltsberatung. Wir waren ja noch 2024 letztes Jahr. Und es hätte dann einen Nachtragshaushalt für 24 geben müssen, wenn man der Argumentation gefolgt wäre, dass die Ukraine-Hilfen und die Lage dazu führt, dass eine Notlage festgestellt wird. Was Herr Scholz aber wollte, war, die Notlage für 25 festzustellen. Und das ist mit dem Grundgesetz in der Form, wie er den Weg vorgeschlagen hat, nicht vereinbar gewesen.
Gut, dann Güte, meine letzte Frage. Dann sind wir auch durch. ich sprach die Veranstaltung mit Christian Lindner letzte Woche in Flensburg an und bin da rausgegangen. Ich sagte es auch zwischendurch schon, na, ist jetzt eine CDU oder eine FDP-Veranstaltung. Jetzt höre ich dir zu, ich habe live zugehört und frage dich, warum sollte ich dir und nicht live die Stimme geben, weil da sind nun echt viele Parallelen für mich zu erkennen. Wo sind die Unterschiede zwischen FDP in 2025 und CDU in 2025?
Die FDP ist die kleine, aber feine Partei, die einen Unterschied machen kann, ob eine Koalition geschmiedet werden könnte, die, und das sagte ich schon, wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit miteinander verbindet. Die CDU ist eine große Volkspartei, die konservative Ansichten hat. Ich begründe meine Ansichten auch vor allen Dingen im gesellschaftspolitischen Bereich damit, dass wir jeden Einzelnen stark machen, aber nicht in den persönlichen Lebensbereich hinein regieren wollen. Und deswegen glaube ich, dass es einen erheblichen Unterschied macht, wenn wir nicht im Parlament säßen, und begründe deswegen auch meine Empfehlung, dass man gerne mit beiden Stimmen die FDP wählen kann, weil auch die Erststimme nicht vergeudet ist, weil ich jetzt dann bald 8 Jahre Erfahrung habe. Manchmal braucht man auch ein bisschen Erfahrung, und die habe ich aus Opposition und Regierung und ein großes Netzwerk, um sich auch weiterhin für die Westküste einzusetzen.
Dann hoffe ich mal, dass in Koalitionsverhandlungen, wo die FDP dabei sein könnte, es nicht nachher heißt, lieber nicht regieren als schlecht regieren, weil ich fürchte, in diesen möglichen Koalitionen wird nicht gut regiert werden können.
Es geht uns nicht um Posten. Das war damals die Maßgabe von Christian Lindner, zu der ich auch 100% stehe, sondern um die besten Lösungen. Und wir machen keine halbbesten Lösungen, sondern das, was am besten für dieses Land ist. Und ich glaube, da haben wir auch, schaut gerne ins Wahlprogramm, ganz gute Ideen, auch die durchaus abseits der großen Themen wie Wirtschaft, Entbürokratisierung und Migration, die diskutiert werden.
Ich hoffe, Güde, dass wir in 2 Jahren wieder hier miteinander sprechen können, wenn du dein 10-jähriges Bestehen im Bundestag feierst. Ja. Denn ich glaube auch, dass wir die FDP benötigen, und wenn es auch nur in Anführungszeichen als Koalitionspartner ist.
Dankeschön. Ja, in 10 Jahren, genau.
Ja, Wahnsinn. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Güde. Das war Tores Tea Time zur anstehenden Bundestagswahl mit Güde Jensen von der FDP. Vielen Dank.
Danke dir.